Jetzt sind wir diese Lavatar schnell wieder losgeworden, ne? Influencer reden immer viel zu viel. Deswegen haben wir jetzt noch mal jemanden da, der gut darin ist, sich kurz zu fassen. Wir wissen es alle. Hier ist GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nochmal. Heiko, hallo.
Hallo.
Und wir haben zwei Leute, die vielleicht tatsächlich ganz okay darin sind, sich kurz zu fassen, weil ihr Job nicht schwätzen vor der Kamera ist. Wir haben unsere beiden Entwicklergäste nochmal hergeholt. Tim und Raphael, schön, dass ihr hier seid.
Hallo.
Hi.
So, erstmal Heiko. Ich glaube, es wurde auch noch gar nicht so sehr gewürdigt bislang in der Show. Sie ist jetzt vorbei. Wie fühlst du dich? Denn du hast ja sehr viel hinter den Kulissen Themenorganisationen gemacht. Sehr viel von dem, was ihr heute gesehen habt, hat Heiko für uns rangekarrt und ich kann dann den Fame einstreichen. Ich moderiere es. Seht, was ich alles für euch zusammengesucht habe. Aber ist ja gar nicht so, hast du gemacht.
Ja.
Also unter anderem auch.
Unter anderem, ja.
Mit Kollegen Daniel, Peter, einige genau. haben mich unterstützt, aber du bist da schon federführend.
Ja, also es ist tatsächlich für mich sehr spannend und auch ein bisschen was Neues, weil wir haben erst 2024 mit der Fing-Show, so einem Showcase-Ding angefangen und das ist irgendwie, finde ich, auch das Coole an unserem Job, dass man dann doch, auch wenn man schon eine längere Zeit dabei ist, also du schon lang, ich noch viel länger, nochmal so was Neues einfach machen darf. Und das, was mich bei so einem Showcase immer am meisten fasziniert, und das war dieses Mal wieder genauso, man weiß halt am Anfang nichts. Man denkt sich, oh, wird das was? Kriegen wir genug Spiele? Haben die überhaupt Bock? Und dann ist es so ein also wirklich so ein 1000-Teile-Puzzle. So, du hast dann so eins, passt denn das dann hin? Da fehlen ja noch 999. Und wenn du dann, das ist halt erst relativ spät, bevor so eine eigentliche Show ist, hast du dann dieses gute Gefühl, okay, jetzt wird's was. So, du hast eine sehr, sehr lange Phase der Unsicherheit. Das macht es dann sehr spannend, sehr aufregend, aber dann umso schöner, wenn du da am Ende des Tages auch merkst, okay, es passt irgendwie zusammen, es geht irgendwie auf.
Das ist, deckt sich ein wenig mit dem, was mir Leute darüber erzählt haben, wie sich Spielentwicklung manchmal anfühlt. Ich habe ja auch schon ein wissendes Grinsen von der Seite wahrgenommen, so ein wenig. Aber immerhin nicht für einen von euch hier, denn Tim, du bist heute endlich released. Also heute ist der Tag, an dem es für dich jetzt endlich mal durch ist. Wie ist das jetzt gerade? Weil es ist ja auch irgendwie mega komisch wahrscheinlich. Oder du hockst hier in dieser Show, du hast derweil keinen Einblick, dein Spiel ist gerade gelauncht. Würdest du jetzt eigentlich gerade gerne vor dem Steam-Interface hocken und sekündlich F5 drücken, um Reviews und Verkaufszahlen zu lesen? Oder wie begeht ihr so eine Gelegenheit?
Also du bist schon sehr nah dran, sag ich jetzt mal. Ja, also ich habe schon vorher ziemlich viel F5 gedrückt, ja. Und wir tauschen uns natürlich untereinander aus. Es ist wirklich sehr spannend tatsächlich, ja. Also es ist schon natürlich ein bisschen komisch. Vor 2 Jahren sind wir ja in Early Access gegangen. Und jetzt halt einfach so sagen, okay, jetzt ist das Ding draußen und fertig, sag ich jetzt mal. Das ist schon irgendwie spannend, komisch, weird. Aber man ist auch stolz.
Die schlimmste Geschichte eines Entwicklerverhaltens zum Release wurde mir... Ich habe Erlaubnis, die erzählen zu dürfen. Ich habe sie auch schon ein paar Mal erzählt, aber sie kann nicht oft genug erzählt werden. Vom guten Miles bei Witcher 3 erzählt. Da war es so, Witcher 3 kam raus, alle wussten, wann das Review-Embargo fällt. Ganzes Team hockt zusammen in Slack. Alle drücken natürlich rapide F5, wann die ersten Reviews aufploppen. Und Miles schickt ein Review in den Team-Chat. Hier Witcher Review 78. Was der gute Mann gemacht hat, ist das GameSpot Review für Witcher 1 zu verlinken, 5 Sekunden bevor das Embargo für Witcher 3 fiel. Er hat mir erzählt, es gab Kollegen, die haben mehrere Wochen danach nicht mit ihm geredet.
Sehr gut.
Ja. Raphael, du bist, glaube ich, du warst noch nicht so viel auf Pressetour, oder? Um das Spiel zu präsentieren, weil es ja noch gar nicht so lange her, dass es angekündigt wurde.
Nee, wir haben unsere 2 Videos bisher veröffentlicht, das Announcement und ein Gameplay-Video und das war eigentlich auch alles.
Wie fühlst du dich jetzt, nachdem du deinen ersten Kameraauftritt hattest?
Auch gut, es ist alles noch neu. Ich meine, das ist jetzt bei weitem nicht das erste Spiel, an dem ich oder wir arbeiten. Stimmt, aber natürlich. Es ist das erste eigene, das klingt schon fast wieder so marketingmäßig, aber es ist halt unser persönliches Leidenschaftsprojekt. Ja, das ist von Freunden gemacht und das ist nochmal ein völlig anderes Gefühl, weil vorher war es halt, das ist ja auch ein Beruf, ne? Klar, man macht jedes Spiel gern, aber jetzt ist es halt so, vor allem bis jetzt August war das so, wir in unserem Kämmerlein werkeln so vor uns hin, ohne Kontakt zur Außenwelt gefühlt. und dann geht man plötzlich so damit raus und das war also das Announcement an sich war also für mich zumindest nervenaufreibend bis zum Schluss, ja. Mhm. Also, und auch als es dann draußen war, dachte ich, ach nee, das kommt nicht, das wird, ja, weil man ist stolz auf das, was man macht, natürlich irgendwo, aber vor allem sieht man immer noch ganz viel andere Dinge und was man machen will und vor allem hatte man überhaupt keine Vorstellung, kommt das gut an, wie nehmen die Leute das auf und das war sehr aufregend.
Das ist, glaube ich, auch etwas, was man überhaupt nicht unterschätzen darf. Und deswegen finde ich das super, dass du das so ansprichst, weil es gehört tatsächlich, ja doch, ich mache es jetzt seit doch 25 Jahren den Job und es gehört tatsächlich mit zu den schönsten Momenten in der ganzen Zeit, war tatsächlich die letztjährige Gamescom, also Gamescom 2024. Es war unsere zweite Funkinex Game Showcase. Und man, ne, als Gaming-Journalist arbeitet man ja auch aus guten Gründen immer so ein Stück weit isoliert, versucht sich von dem Ganzen auch zu entkoppeln. Man soll ja auch und will ja auch im letzten Endes im Sinne der Konsumenten Dinge ankündigen, bewerten, analysieren, bei der Kaufentscheidung helfen. Aber da haben wir, du wirst dich erinnern, wir zwei Hübschen zusammen, Heroes of Might and Magic, Olden Era.
Ein guter Tag war
als,
das.
Weltpremiere damals gehabt, so, ne? Als One More Thing, sagen wir. One More Thing, wegen Thing.
Natürlich.
Ja, natürlich.
weil wir so clever sind.
Weil wir sehr, weil
unsere sind Witze sehr gut sind. Ja, ihr habt es heute gemerkt.
Erst ein Spitzengag nach dem anderen. Und ich habe da auf der Bühne gestanden und ich weiß nicht, ob du es damals gesehen hast, ich habe fast den Faden verloren, weil ich aus dem Augenwinkel gesehen habe, dass neben der Bühne hatte sich das gesamte Entwicklerstudio versammelt.
Das ist schon wild, ja.
Die eben Olden Era entwickeln. Und du hast gemerkt, wie angespannt die sind. Und dann, als sie gemerkt haben, dass das Publikum jubelt, haben die angefangen zu weinen. Hm. So, und ich habe das auf der Bühne stehend gesehen. Hm. Und da merkst du halt, dass das eben doch nochmal was Besonderes eben ist auch, ne? Und das kommt da, glaube ich, auch ganz gut rüber, wenn du halt merkst, du gibst dein Baby zum ersten Mal raus und du weißt nicht, wie es ankommen wird.
Ja.
Das ist dann bei so einem Showcase, bei euch war es ja, glaube ich, ne, der THQ-Showcase.
Ja, ja, genau. Ja.
Schon nochmal ein krasses Gefühl.
Ja, es war nervenaufreibend. Aber es war dann umso krasser, weil es dann halt gut lief und die Leute, die Vision, das war ja das Announcement war die Vision von dem Projekt jetzt. Das Gameplay-Video war das tatsächliche Projekt, ja, und das, ja, war ein schönes Gefühl, dass das dann funktioniert.
Ich meine, du kannst ja, glaube ich, also jetzt rückwirkend kann man sagen, für euch lief es ja fast schon das Optimum. Also gerade so als kleineres Spiel hat man es ja auch zunehmend schwer gesehen zu werden überhaupt, weil du hast noch keinen großen, hast einen Publisher dahinter, ja, aber noch keinen großen Namen oder sowas. Mhm. Und die Reaktion ist ja total abgegangen. Also das muss man, also beide IGN-Trailer, wir hatten es vorher mit 1 Million Abrufe, das ist ungewöhnlich. Also da könnt ihr, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein, oder?
Ja, es war ein abgefahrenes Gefühl. Also ich meine, was für mich schön war zu sehen, war so diese Bestätigung, dass Dinge, die früher gut funktioniert haben, auf so eine Art, also man gibt sich Mühe, man macht sowas, ich meine, wir machen ja relativ klassisches Spiel in einem modernen Gewand, technisch, sage ich mal. Und das war, ja, es schwierig in kurze Worte zu fassen, weil für uns war es total überwältigend.
Du kannst auch in lange Worte fassen.
Weil, also für uns war es so, man macht ja kein Spiel, weil man denkt, niemand wird spielen. Ja, man denkt ja schon, man hat da ein gewisses Publikum, aber das ist dann halt auch so relativ breit angenommen wurde, das hat uns, um ehrlich zu sein, also mich zumindest total überrascht. Ja. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das ein Verlustding ist und dass wir uns auf eine Selbstmordmission bewegen, aber die Form der Resonanz war wirklich toll und jetzt vor allem bei dem zweiten Video, wo man einfach das Spiel genauso sieht, wie es halt ist, das hat uns einfach wahnsinnig gefreut, ja, weil das... Ja.
Was mich tatsächlich nochmal interessieren würde, wenn wir gerade so über so Reveals reden, wir haben ja hier einen Art Director, seit wann bist du in der Branche? Auch schon 20 Jahre locker, oder?
Seit Ende 99.
Ja, so fast 20 Jahre. wie ist denn das eigentlich, was ist das für ein Aufwand, wenn man dann so einen Reveal-Trailer machen darf, muss?
Die Geräusche, die er macht, sagen schon alles.
Man denkt sich, naja, ihr habt da halt ein Spiel und dann macht da ein bisschen Video draus und dann habt ihr einen Trailer, ne? Ungefähr so?
Fast. Also ich kann mich schon an ein paar Titel erinnern, sag ich jetzt mal, damals bei zum Beispiel Lords of the Fallen, was wir ja dann 2014 rausgebracht haben. Das war schon natürlich schon spannend, weil meistens machst du dann halt sowas, wo du noch voll fett in der Entwicklung bist und das ist halt noch nicht an dem Punkt, wie man es dann halt präsentieren muss und soll. Und das ist dann halt immer ein ganz schöner Ritt, weil das ist quasi wie eine Parallelproduktion zu der eigentlichen Produktion. Und man will natürlich auch das Spiel ehrlich wiedergeben, aber man klebt es mit Spucke zusammen, sag ich jetzt mal. Kriegt sehr viel Feedback von außen, sag ich jetzt mal. Viel Erwartung von Marketing und so weiter. Das Team ist am Weinen in unterschiedlichste Richtungen, sag ich jetzt mal. Ja? Glücklich, Schmerz, Wut und so weiter. Und am Ende, wenn es rausgibst, dann hast du natürlich dann auch diese Frage, wie kommt's an und so weiter. Und dann erlebt man natürlich schon auch dann auch den Stolz, wenn man merkt, oh, es kommt super an und so weiter. Aber man hat da immer so ein ungutes Gefühl im Hintergrund. Ja, das Spiel muss tatsächlich später noch so aussehen.
Ja. Das hören wir ja häufig, und das ist, glaube ich, das, was viele einfach unterschätzen. Weil man denkt sich ja, naja, das ist halt so ein Spiele und dann macht man halt ein Video draus. Ja. Aber nein, das Spiel ist ja noch in viel, viel früheren Zustand als das, was ihr in einem Trailer zeigen würdet. Weil würdet ihr einfach nur ein Video aus der existierenden Version aufnehmen, würden ja alle sagen, was ist denn das?
Ja, genau, richtig. Also das wäre easy peasy, aber keiner wird es kaufen. Genau. Das heißt, du machst dann immer so eine Art sogenannten Vertical Slice halt und versuchst das alles möglich reinzupacken und halt möglichst halt auch ehrlich natürlich zu sein, aber es ist schon ein Ritt.
Ja, das gibt's ja auch durchaus auch für so Messedemos und so.
Ja.
Gibt's ja, hat man inzwischen, kennt man ja Geschichten, eigenen Crunch so für die Version, die auf einer Messe gespielt werden kann, eine halbe Stunde oder sowas. Dass von außen immer so, ja, das nehmen sie halt einfach, nehmen wir einfach eine Mission, die sie schon haben und die kann man dann spielen. Aber so einfach ist es dann in der technischen Umsetzung oft nicht. Vor allem, weil die vielleicht noch eigentlich gar nicht fertig wäre.
Genau.
Und dann muss das hochpoliert werden.
Genau, und auch die Spielsysteme und Mechaniken sind zum Teil halt noch gar nicht richtig fertig und so. Dann muss aber halt quasi mal so ein richtiges Gesamtbild mal zeigen. Das ist schon herausfordernd.
Wie hat sich das generell für euch verändert, so dieses Thema mit, weil früher war es ja noch, in der alten Zeit, war es ja noch so, ein Spiel wurde angekündigt, dann konnte man 3 Jahre lang dran rumschrauben, dann gab es eine Preview-Version, dann gab es eine Review-Version, es war alles irgendwie sehr durchorganisiert, ne? Man kündigt sein Spiel in der Regel auf der E3 oder auf der Gamescom an, ne? A oder B, oder es gab dann eben bei der E3 die Showcase, das hat sich ja in den letzten Jahren alles sehr stark aufgefächert, oder merkt ihr das? Ist das alles fragmentierter geworden oder spielt es für euch keine große Rolle, weil ist es halt ein Teil der Entwicklung?
Also du hast mich bei dem Punkt verloren, wo du gesagt hast, das früher war alles durchorganisiert. Also, daran kann ich mich nicht erinnern.
Sehr gut.
Vielleicht warst du nur bei der GameStar. Also.
Ja, aber es war zumindest ja früher so, dass du klarere Termine hattest, wann irgendwie Reveals passieren in der Regel. Es gab weniger Zeitpunkte.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, also quasi noch zu Zeitschriftenzeiten und so weiter. Klar, da war das noch ein bisschen klarer, sag ich jetzt mal. Ja, klare Fenster und so, das stimmt. Das war bei uns trotzdem natürlich Chaos im Hintergrund. Aber aber es hat sich ehrlich gesagt, finde ich, für mich jetzt also gar nicht so viel tatsächlich am Ende verändert, muss ich zugeben.
Wie ist es für dich?
Also man merkt, finde ich, schon so einen gewissen Druck, dass man möglichst viel macht und möglichst schnell. Und bei uns war es so, die Strategie ist eher, wir haben jetzt 2 Videos veröffentlicht und man hat dann oft das Gefühl, oh, das lief gut, jetzt noch mehr davon, dann haben wir noch mehr guten Erfolg. Und für mich ist aber so, und das ist auch die Linie, die wir bisher fahren und die man uns auch fahren lässt, muss ich dazu sagen, ich möchte ein Video rausbringen, wenn ich das Gefühl habe, das kann was werden, was bedeutet, auch für sich genommen. Man nimmt das Video, man guckt sich's an und es soll ein schönes Erlebnis sein und man soll nicht das Gefühl haben, einen 1 Minuten Werbefilm zu schauen dafür. Ja, und das so gesehen ist das, glaube ich, bei uns eher so ein Oldschool-Approach, weil wir halt die Marketingfrequenz, zumindest aus Developer-Sicht, ich weiß nicht, was da sonst noch, fehlt mich um Kopf und Kragen beim Marketing-Team, nee, aber was da sonst noch gemacht wird.
Also ich bin der Meinung, eine clevere Marketingstrategie für THQ Nordic wäre, morgen eine spielbare Feldkeeper-Version ausgewählte Streamer rauszugeben. Vor allem Leute, die vielleicht schon Kenntnis des Spiels durch tiefgreifende Entwicklerinterviews sammeln konnten und es dann mal dem Volk näher bringen können. Das ist nur so als völlig objektiver Rat. Ratschlag an der Stelle.
Aber das ist ja ein spannender Punkt, den du da nennst, weil das ist eine Diskussion, die zumindest ich bei uns in den Communities auch immer verfolge, gerade bei so Showcases. Mhm. Bei Find Your Next Game haben wir uns ja zum Beispiel sehr bewusst dazu entschieden. Es gibt bei uns zwei Regeln. Das eine ist, man kann sich bei uns nicht einkaufen, sondern die Redaktion entscheidet, welche Spiele wir reinnehmen und welche eben nicht. Und die zweite Regel ist eigentlich, wir wollen immer Gameplay haben. Weil wir persönlich und auch aus unserer Community immer wieder das Feedback sehen, ja, so ein Render-Trailer ist schön und gut, aber weiß nichts vom Spiel. Wie ist das bei euch? Geht euch das ähnlich? Ist es leichter? Vielleicht, ne, Render-Trailer, macht man Outsourcing, ein Render-Studio, dann kriegt man irgendwie einen Vision.
Kostet aber auch mehr. Ne?
Kostet
also
auch mehr,
bei Pioneers habt ihr das jetzt zum Launch mit Kampagne und so hingekriegt, aber lange Zeit war das, glaube ich, gar nicht drin, oder, dass ihr sowas in Auftrag geben würdet, oder war das von Anfang an Teil des Plans?
Nee, das kam auch ein bisschen auf, natürlich, die Idee, das zu machen, also auch so ein bisschen natürlich auch die Geschichte und die Kampagne auch so ein bisschen in ein anderes Licht zu setzen, dass wir wirklich ein bisschen den Modus auch ändern von der Entwicklung. Das haben wir schon bewusst gemacht, aber es war nicht Anfang der Plan. Mhm. Ne? Und wir zeigen natürlich auch am liebsten Gameplay, natürlich. Auch ein echtes Gameplay. Also natürlich, der Trailer ist schön, der hat uns stolz gemacht, dass wir den auch so hingekriegt haben, weil er das schon auch sehr schön, auch finde ich, auch von der Tonalität wiedergibt, was wir da machen und so. Aber für uns ist auch schon natürlich Gameplay das Interessanteste, muss ich auch zugeben.
Ihr habt es ja auch so gemacht, ne? Ihr habt recht früh Spielszenen, also eigentlich direkt Spielszenen waren.
War ja, ich habe am Anfang, mir war halt so eine gewisse Narrative wichtig, weil das ist eine neue IP, niemand weiß, was zur Hölle, worum es da geht, und es soll nicht einfach nur wie so ein reines Monsterkloppen wirken, deswegen gab es da noch den einen Charakter am Anfang, und der da in seiner eigenen Sprache redet. Das, was mir aber wichtig war, wir machen ja ein sehr immersives Spiel, und deswegen wollte ich auch schauen, dass das Material, was wir rausgeben, alles entweder im Spiel selbst ist oder halt in der realen, also wenn ich jetzt, da waren Szenen bei dem Announcement-Trailer zum Beispiel, wo die Kamera an so ein paar Statuen vorbei, das war dann halt eine Szene im Level halt irgendwo drin, ne? Oder manchmal habe ich noch was so zurechtgebaut für den Shot, aber dass das alles so in Engine und in dem realen Environment von dem Spiel praktisch war, weil ich finde, wenn man jetzt so alte Spiele von Blizzard oder so, da machen so diese CGI-Videos, also ist ja alles CGI, aber diese gerenderten Videos machen halt total viel Sinn, weil du jetzt so von der Draußenperspektive das Spiel immer siehst und du kannst so eine ganz neue Ebene an Immersion liefern, wenn du die Welt so zeigst, wie sie aussehen würde, wenn du richtig durchfliegst oder was für Geschichten da in Nicht-ISO-Perspektive erlebt werden. Während jetzt bei uns, man läuft ja selber durch. Ja. Und es wäre fast schade, wenn man dann Videos macht, wo man das wieder rausnimmt, dieses, man ist in dieser Welt tatsächlich drin. Aber ja.
Sehe ich das also richtig, dass du den Trailer als Creative Director selbst produziert hast?
Ja, also ich nicht allein. Ich meine, da ist das ganze Team beteiligt. Aber ich schneide den und ich schreibe das Zeug und dann Last Minute Musik ein.
Klassiker, ja. Das ist tatsächlich anscheinend doch dann häufiger, als man denkt, weil ich dachte auch immer, das ist dann der dedizierte Marketing-Spezialist oder sowas. Aber ich habe zum Beispiel mit dem Entwickler von Cleobscure geredet, hat mir auch erzählt, den Reveal-Trailer hat der Guillaume Broche selbst gemacht.
Ja, ich bin froh, dass man das darf. Also es könnte ja auch sein, dass das Marketing-Team sagt, nee, wir nehmen euch das weg, das ist unser Ding und wir machen das für euch. Und ich bin da eigentlich, das ist natürlich ein Riesenaufriss dann jedes Mal, der dann zur Entwicklung noch dazukommt. Aber ich bin froh, dass wir das so machen können, weil dann ist halt auch irgendwie alles, was von dem Projekt nach draußen geht, ist direkt von uns. Das ist unsere Vision, da ist nicht irgendwie verfälscht oder so. Und wenn wir einen langsamen Shot wollen an der Stelle, dann ist der langsam und es muss dann nicht die Action reingedrückt werden oder so. Und da finde ich eigentlich eher schön, trotz der Zusatzarbeit, so wenn man das Gesamtding so selber gestalten kann.
Ist ja auch euer Baby.
Das kann ich auch bestätigen. Ich meine, wir sind ja auch jetzt wirklich ein richtiges, waschechtes Indie-Team, ne? Kein Publisher, der uns hilft bei diesen Sachen, sag ich jetzt mal. Das heißt, alles, was wir da bauen, kommt auch wirklich von uns und ist auch Herzblut drin. Wir haben zwar auch eine externe Marketing- Unterstützung, Grüße an BDO.
Grüße gehen an Freier,
ja,
raus,
Freier,
die vor der Tür steht.
Genau, genau. Richtig. Puh, muss ich machen. Nein, aber das heißt, sie unterstützen schon, aber wir basteln auch die Konzepte der Trailer auch selber, tun die halt auch im Team dann auch durchsprechen. Da gibt's dann Leute, die nehmen das dann auf. Andere, die unterstützen das technisch. Wir tun das dann alles wirklich halt auch so, dass wir sagen, das ist dann die Message, die wir auch geben wollen. Und da bin ich völlig bei dir. Das ist toll, wenn man das selber machen kann. Als Indie muss man es vielleicht auch manchmal, aber wir sehen es eher als Privileg.
Es klingt jetzt so idyllisch. Ne? Die Realität ist natürlich, ich habe vor dem Announcement-Trailer noch nie Premiere richtig benutzt, ne? Und habe wochenlang nur geflucht und in meinem Keller, es wird alles nichts, es haut überhaupt nicht hin, es wird eine Katastrophe.
Also, ich verrate dir was, ich bin sicher, in der Regie werden gleich viele Leute nicken. Über Premiere fluchen, das tun auch noch Cutter mit 10 Jahren Erfahrung. Das geht denen nicht anders.
Aber das ist tatsächlich, man fragt sich dann aber natürlich drum, wofür macht man das alles? Ne? Aber also wie wichtig ist dann doch noch dieser Punkt, ne? Dieses PR, Marketing, reicht's nicht einfach irgendwann irgendeinem Influencer mal?
Doch, das reicht.
Also warum tut man sich das an?
Naja gut, ich meine, man hängt ja sein Herz an so ein Projekt, also gerade wir, also wir, unser Team ist sehr, steht da sehr hinter dieser Vision, dass wir da uns eigenständig was auf die Beine bringen, komplett selber auch vermarkten und so weiter und dann möchte man das natürlich auch rausgeben und halt auch das erzählen auch und das natürlich auch in den verschiedenen Möglichkeiten, wie auch jetzt in der Show hier, das auch zu zeigen, das ist natürlich toll, ja, und wir kriegen ja auch viel positive Resonanz von der Community, ja, die hat uns ja von Stunde 1 bei Early Access unterstützt, ja, und uns viel Feedback gegeben und so weiter und die Fragen natürlich auch und wir wollen das natürlich auch gern teilen und natürlich auch ein bisschen Feedback einsammeln.
Ist ja auch interessant mit Early Access, ist dann ja aber dann auch für euch nochmal im Grunde genommen nochmal ein zusätzliches Marketing, was auch einen zusätzlichen Aufwand bedeutet, ne, diese Kommunikation aufrechtzuerhalten, weil reicht ja eben nicht nur, hier ist ein Trailer, dann kommt das Spiel raus, sondern ihr müsst eben auch eine Community irgendwie auch bei Laune halten. Ja. Und bei euch, ihr habt ja nicht nur einen Trailer produziert, ne?
Nein. Also ich kann mich natürlich immer an diese Marketing-Sessions unterhalten, wo wir halt über die Trailer halt im Jahr und was halt so kommt, was wir alles so vorhaben und so weiter. Und dann poppen dann doch manchmal dann doch überraschend kurzfristig noch welche auf, wo wir dann diskutieren, macht das Sinn, ja. Und dadurch, dass wir ja Indie sind, das heißt, das Coole ist ja, unsere ersten und einzigen Kunden sind ja die Spieler. Da ist ja niemand dazwischen. Ja, und das heißt, wir müssen natürlich auch selber dafür sorgen, dass wir halt auch kommunikativ sind und damit rausgehen. Ja, und deswegen, wenn es dann heißt, okay, das ist eine coole Überlegung, das nehmen wir mit, weil, ne, wir sind auch in der Entwicklung an dem Punkt, dann sagt man, okay, dann machen wir halt, wie letztes Jahr, glaube ich, haben wir irgendwie in kurzer Zeit, haben wir, glaube ich, 4 Trailer rausgeknallt. Ja, also, einer so ein bisschen noch so mit Interviews und so weiter und da haben wir gesagt, okay, machen wir, ja. Und wir waren auch im Showcase letztes Jahr auch in Amerika auch bei einem Ding und ja, das nimmt man natürlich mit, ja.
Ihr seid ja jetzt beides kleinere Teams, die ein wenig über ihrer Gewichtsklasse zu kämpfen oder zu kämpfen versuchen, nenne ich es mal. Mhm. Was ja auch, ich habe das Gefühl, diese Art von Team und Studio erlebt gerade so ein bisschen einen neuen Frühling und Gamer suchen auch mehr danach. Du hast es vorher ein bisschen gesagt auch, dass das, was früher erfolgreich war, Leute wollen es ja doch noch, wenn man es uns mal machen lässt. Ich glaube, der Bannerträger ist gerade Clair Obscur natürlich, diese Art von, gerade heute kam im New York Times Interview raus, das spielte weniger als 10 Millionen Budget, was immer noch natürlich viel ist, aber wenn du dir 700 Millionen für ein Call of Duty oder sowas anmalst, wie seht ihr gerade die Situation? Weil es kam auch im Chat beziehungsweise die Frage, habt ihr Tipps für Indie-Entwickler? Also wie seht ihr gerade die Situation für Teams wie eure? Was sind die Chancen? Warum ist das so im Kommen? Was sind die Risiken?
Das ist eine schwierige Frage, ja, weil, also ich kann, wir, oder ich jetzt stellvertretend, kann nur von uns sprechen und wir sind ja dementsprechend nicht Indie, sondern wir haben ja einen Publisher hinter uns, aber eher halt.
Aber den ihr ja trotzdem überzeugen musstet davon, lasst uns doch mal hier zu zehnt.
Ja, das war auch eine Herausforderung. Allerdings gab es da schon eine Vorgeschichte, weil ich ja auch lange schon davor für THQ gearbeitet habe. Wenn man jetzt so ganz Indie geht, ich glaube, das ist halt echt schwierig, aber da lehne ich mich aus dem Fenster. Wenn ich jetzt selber ein eigenes Spiel machen würde, würde mir ein bisschen schwindelig werden, wie viel Kosten ich einspielen müsste mit dem Spiel allein, um mich selbst zu finanzieren für die Zeit, die es dauert. Weil eine Sache, die man denke ich, mehr braucht als Geld, ist Zeit, ja. Und Zeit wiederum ist ziemlich teuer, relativ schnell. Und wenn man jetzt so, je kleiner das Team ist, umso wichtiger ist es, dass man viel Zeit hat, um zu iterieren, um eine Idee wirklich reifen zu lassen, ja. Und das ist, glaube ich, das, was man, wenn ich jetzt Indie gehen würde, wäre das, wo ich am meisten drüber nachdenken würde. Wie kann ich, egal wie klein das Spiel ist, dafür sorgen, dass ich es 5, 6 Jahre entwickeln kann? Weil man stellt sich, wenn man das erste Mal macht, dann immer so vor, ja, ein Jahr ist ja ein ganz kleines Ding. Aber nach einem Jahr ist es dann meistens noch nicht so richtig cool. Und dann, egal wie klein, egal wie wenig und egal wie man runterscoped, diese Zeit, das unterschätzt man, glaube ich, wahnsinnig schnell, die es dann einfach braucht, um richtig zu reifen. Vor allem, wenn es ein Leidenschaftsprodukt ist. Ja, weil dann will man nicht die 70% fertige Variante veröffentlichen, sondern da will man wirklich das Gefühl haben, ja, wir haben alles gegeben. Ne? Und das, ja, das muss man kalkulieren, ne? Wenn man dann so überlegt, wie viel Geld braucht ein Mensch für 5 Jahre.
Ja, hört man oft, ne? Sachen wie Mannerlords und so, diese beeindruckenden Ein-Mann-Projekte, wie lang die dann wirklich in Entwicklung waren, bis sie das wurden, was sie sind.
Ja, und wenn ich noch dazu fügen darf, eine Sache, die ganz wichtig ist, glaube ich, das hat mal ein sehr guter Musiker auch gesagt, dass das schwerste Album ist eigentlich das zweite. Weil, und so ist es bei Spielen, glaube ich, auch, wenn man ein Spiel macht und man macht das erste und das kostet so und so viel und man muss so und so viel einspielen. Man muss nicht nur für das erste Spiel das Geld mit dem einspielen, sondern für das zweite im Prinzip auch, weil man braucht dann das Budget, um das zweite Spiel weiterzuentwickeln für die nächsten 5 Jahre. Und zu dem Zeitpunkt, wenn man das zweite macht, fängt man nicht alleine an, selbst wenn man noch so Indie ist, sondern dann hat man ein etabliertes Team und das ändert dann schlagartig alles, weil man dann was erfüllen muss, das du bei dem ersten nicht hattest.
Ich gebe dir, Tim, noch das letzte Wort. Danach muss ich euch verabschieden, weil wir in den nächsten Part der Show gehen. Mhm. Aber hast du dem noch was hinzuzufügen?
Also vielleicht nochmal auf die Frage, vielleicht für Tipps für Indie und so weiter. Also ich habe das jetzt auch zum ersten Mal mit dem Team wirklich gemacht, auch wirklich komplett, also in Early Access. Indie waren wir bei Deck 13 vorher auch, aber im Grunde genommen ist es so, wir haben halt versucht, in kurzer Zeit eine Version zusammenzukriegen, die wie so ein Rohdiamant sich anfühlt, der grundsätzlich Sinn macht, den du rausgeben kannst, Leute spielen und verstehen das und hat einen gewissen Grad an Polish, sag ich jetzt mal. Und du hast eine Vision dabei. Du hast am besten vielleicht auch noch eine gute Begründung, warum du das jetzt machst, die Leute gut verstehen, sag ich jetzt mal. Das war ja bei uns so ein bisschen Fall. Du hast vielleicht auch ganz gutes Timing. Kann ich mich erinnern, das hilft natürlich.
Ja, euer Timing war diabolisch. Ich weiß nicht, ob das Freyas Idee war damals, aber ich musste es respektieren.
Ja, und genau, und dann hast du das Ding halt rausgegeben und dann würde ich schon sagen, brauchst du schon ein bisschen Glück und Erfolg auch, dass dich das dann trägt. Und wir waren auch sehr erfolgreich auch mit dem Early Access Start. Und dann sind wir hingegangen und haben das dann, also weil du gesagt hast, es macht so ein bisschen ist Respekt einflößend, das war für uns auch. Aber wir haben dann wirklich gesagt, dadurch, dass wir so frei waren und auch natürlich jetzt ein bisschen auch dann Runway bekommen haben, haben wir dann halt gesagt, gut, dann gucken wir jetzt wirklich, was ist für das Spiel wirklich sinnvoll? Was ist jetzt unsere Vision? Und haben das wirklich so auch durchgezogen, dass wir gesagt haben, so 3, 4 Monate gucken wir nach vorne und überlegen, was das Beste fürs Spiel ist. Und dadurch, dass wir nur so eine gute Basis hatten, konnten wir das halt wirklich relativ gut abarbeiten und haben uns dann halt auch wirklich die Ziele so gesetzt, wie sie sinnvoll waren. Und kein Dritter konnte uns zu irgendwelchen Stunts zwingen. Und wenn es halt einfach gesagt haben, das Feature ist halt nicht so weit, dann haben wir gesagt, dann machen wir es auch nicht, weil es bringt halt nichts für den Spieler und für uns nicht. Und das war wirklich toll und das machen wir auch so gerade weiter.
Ich wünsche euch jedenfalls allen beiden weiter viel Erfolg mit eurer Strategie, weil ihr macht beide sehr coole Sachen, Dinge, auf die ich mich in der Vergangenheit freute und Dinge, auf die ich mich in der Zukunft freue. Sehr schön. Ja. Und euch, und ich meine, ich freue mich bei euch auch noch auf weitere Sachen. Wir haben auch schon mal geredet, ist ja noch nicht vorbei mit dem 1.0 Release jetzt. Das heißt, nach der Freude ist vor der Freude, richtig? Irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Ich sag nochmal danke an euch beide, dass ihr da wart und euch Zeit genommen habt. Danke an Heiko für all deine Mühen vor und hinter den Kulissen für diese Show und dieses Programm.
Bleibt dran, es wird einiges passieren.
Es wird einiges passieren. Wir
vielleicht wissen wir schon Dinge.
Man weiß ja schon Dinge. Man muss immer so tun, als wüsste man die nicht. Ne? Aber ihr solltet wirklich dranbleiben. Es lohnt sich. Also, viel Spaß. Bis morgen. Und Dankeschön.